Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich begrüße Naila Shikri. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Übersetzerin. Sie stammt aus Algerien. Sie bezeichnet sich als säkulare Muslima und sie kämpft für die Rechte der Frauen. Herzlich willkommen, Frau Shikri.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Da habe ich ja schon eine Menge Bezeichnungen zusammengestellt, um Sie vorzustellen. Die müssen natürlich erklärt werden, die müssen mit Leben gefüllt werden. Zum Beispiel, was macht denn eigentlich eine Kulturwissenschaftlerin? Wie sieht Ihr Kampf für Frauenrechte aus? Oder was heißt es, Muslima zu sein und sich als säkular zu bezeichnen? All das tun wir in dieser Stunde auch. Aber ich möchte mit was anderem beginnen. Ich möchte beginnen mit der Frage, wie würden Sie sich selbst vorstellen?
Also was mein politisches Engagement betrifft, dann würde ich mich tatsächlich als Frauenrechtlerin definieren. Vom Beruf her, das ist ja auch meine offizielle Bezeichnung, unabhängige Referentin für Integration und Frauenpolitik, weil das sind die Hauptthemen, mit welchen ich mich beschäftige. Ich habe Übersetzen studiert, Kultur- und Sprachwissenschaft studiert, aber habe nie wirklich in dem Bereich, ich war noch nie wirklich in diesem Bereich tätig. Muslima würde ich mich allerdings niemals bezeichnen, sondern als Muslimin.
Ah, okay. Was ist da der Unterschied? Erklären Sie das vielleicht gleich.
Also Muslima, das A, ist die arabische Feminin-Endung. Und es ist eine neue Erscheinung in den letzten Jahren in der deutschen Sprache, was hauptsächlich von den Frauen, die ich nenne, die Vertreterinnen oder die Soldatinnen des politischen Islams, die auch sozusagen eine Art Sonderkategorie für sie erschaffen haben. Und ich bin Muslimin, genauso wie eine Frau, eine Christin oder eine Jüdin oder eine Atheistin. Also ich bleibe noch bei der deutschen Sprache, das ist mir schon wichtig.
Naila Shikris Werdegang und ihr Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung, die können wir vielleicht besser verstehen oder am besten verstehen, wenn wir ganz am Anfang anfangen, im Geburtsland Algerien. Geboren 1980, in was für ein Elternhaus, Frau Shikri, sind Sie geboren?
In eine sehr, ich würde sagen, in eine normale algerische Familie. Zumindest damals war es so eine etwa, ja, typische algerische Familie. Aber wenn ich jetzt Bezug auf die aktuellen Themen, würde ich sagen, es ist eine sehr liberale Familie gewesen oder ist immer noch. Meine Mutter war politisch engagiert, mein Vater war auch politisch engagiert. Wir haben zu Hause sehr viel diskutiert.
Sie, das sind auch Sie und Ihre Schwester. Sie haben, glaube ich, eine Schwester.
Genau, ich habe eine ältere Schwester, genau, ja. Und wo wir schon, ich würde sagen, ja, unsere Freiheiten hatten, aber wie, klar, wie jede Eltern oder wie bei jeder Beziehung zwischen Kindern und Eltern, wenn ich ausgehen wollte, müsste ich einfach nur meinen Eltern sagen, wo ich hingehe, mit wem ich unterwegs bin. Und da war meistens kein Problem.
Also eine gewisse Freiheit. Wenn Sie so Ihre Kindheit erinnern, würden Sie sagen, durchaus durch Freiheit geprägt.
Totale Freiheit und alle möglichen Entfaltungschancen. Mhm. Eine Chance, die mir ziemlich früh bewusst geworden ist, weil es nicht der Fall war von meinen Nachbarinnen zum Beispiel oder von meinen Mitschülerinnen also aus der Schule, die eher in sehr konservativen Familien aufgewachsen sind.
Mhm. Algerien hat ja in den 1960er Jahren blutig für seine Befreiung von der französischen Kolonialmacht gekämpft, wurde eine Volksrepublik. Und der wirtschaftliche Niedergang, der führte dann in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, dazu, dass die Islamisten erstarkten in Algerien. Wie war so die gesellschaftliche Situation in Ihrer Jugend und was haben Sie davon gemerkt? Waren diese Nachbarinnen, die aus strengen Familien kamen, war das schon so ein Zeichen dafür?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich da noch ein Kind war und mir waren diese ganze gesellschaftliche, wirtschaftliche Lage nicht unbedingt, also bewusst. Aber wie gesagt, es gab sowohl liberale Familien wie meine als auch konservative Familien, beziehungsweise würde ich eher sagen patriarchale Familien. Dieser Bezug zum Beispiel auf die Religion oder die Rechtfertigung von der Einschränkung von den Rechten von Mädchen wurde nicht religiös untermauert, sondern eher aus patriarchalischen Gründen sozusagen. in den ersten, also bis 1988, bis es diese Jugendaufstand gab, das war ein sehr repressives Land. Also wir hatten auch wie früher hier in der DDR ein Einparteiensystem, eine Zeitung. Man musste ziemlich vorsichtig sein über das, was man sagt oder schreibt. Also da war auch keine, die Meinungsfreiheit war sehr, sehr eingeschränkt.
Umso interessanter ja, wenn Sie vorhin gesagt haben, dass Ihre Eltern, die ja politisch aktiv waren, die ja also schließlich daraus auch ein bisschen vorsichtig sein mussten, mit ihren Töchtern aber ganz offen diskutiert haben.
Genau.
Sehr interessant.
Ja.
Ja. Wenn Sie sagen Freiheit und gleichzeitig patriarchales System und Sie haben eben, glaube ich, Einschränkung bei Mädchenrechten. Mhm. Ist Ihnen das auch so widerfahren? Also fühlten Sie sich irgendwie durch die Gesellschaft eingeschränkt oder was haben Sie da erlebt?
Genau, also durch meine Familie nicht, aber in der Gesellschaft. Es waren Sachen, die ich zum Beispiel als Mädchen in der Öffentlichkeit nicht machen durfte oder zumindest aufpassen sollte.
Was war das?
Ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich, weil mir war es halt sehr wichtig, ich habe als kleines Kind, also wir haben keine Spielplätze gehabt, wir haben einfach auf der Straße gespielt und als kleines Mädchen habe ich immer Tennis gespielt, wir mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen, da waren Jungs dabei, Mädchen dabei und das ist jetzt dann erst mit dem Aufstieg des Islamismus, also 88, als es da angefangen hat, dass zum Beispiel bärtigen Männern mit Jellabas auf uns zukamen und meinten, wir dürften nicht mehr auf der Straße spielen. Also vor allem wir Mädchen, die Jungs dürften weiterhin spielen. Und wir haben so Shorts und Röcke getragen und das dürften wir nicht mehr machen.
Das wurde Ihnen von Ihnen fremden Männern?
Von fremden Männern,
Sie haben Jellaba gesagt, das ist der, dieses
Gewand. Dieses lange, weiße, oder also bei Männern heißt es eher Khamis.
Also da kamen Einschränkungen von Fremden. Mhm. Ich erinnere mich, in irgendeinem Gespräch oder Interview von Ihnen gelesen zu haben, so eine ganz fürchterliche Szene, die Sie beschrieben haben, die auf Ihrem Schulweg sich immer abgespielt hat, dass Sie wie durch so ein, also wenn Sie an jungen Männern vorbeilaufen mussten, genau. Erzählen Sie das nochmal.
Ja, das war, also wir nennen, also dadurch, dass es keine Arbeit gab und nicht viel getan wurde, sondern von der Politik, um die Jugendlichen zu beschäftigen. Es gab sehr viele Schulabbrecher, die dann sozusagen sich den ganzen Tag an den Wand gelehnt haben und wir nennen sie Hirtist, weil Hirt auf Arabisch oder auf Algerisch ist Mauer. Mhm. Und sie haben sozusagen
an der Mauer gelehnt.
Und im Prinzip ihre einzige Beschäftigung war, die Schülerinnen oder die Gymnasiastinnen, wenn sie halt von der Schule rauskamen, sozusagen sexuell zu belästigen. Und das war wirklich für sie so, ja, wer kann den sexistischsten Spruch sozusagen finden? Es war für sie ein Spaß und das ist halt etwas, womit ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Und das nicht nur, als ich auf dem Gymnasium war, sondern auch als kleines Mädchen, dass wir auf der Straße sexuell belästigt worden
also
sind.
Also immer so richtige Spießruten laufen an denen da vorbei.
Ja.
Konnten Sie über sowas mit Ihren Eltern reden?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Ja.
Was haben die zu Ihnen gesagt? Wie konnten Sie trösten oder bestärken oder ich weiß nicht, schützen? Keine Ahnung.
Sie haben einfach das System erklärt und warum solche Männer so denken, aber auch vor allem, dass ich mich da davon nicht einschüchtern lassen sollte, dass ich mich auf jeden Fall wehren sollte, also ohne mich im Prinzip in Gefahr zu bringen. Ich weiß auch, dass mein Vater zum Beispiel zeitlang auch mich dann halt von der Schule abgeholt hat, aber nicht so in dem Sinne, um mich zu beschützen, sondern einfach mal, um ein Auge auf mich zu haben. Das heißt, er war am Eingang der Schule, hat nur beobachtet, hat sich, ja, und er meinte, nee, du gehst deinen Weg, du lässt dich nicht von solchen Männern beleidigen, du antwortest höflich, bringst dich trotzdem nicht in Gefahr. Und sozusagen, indem ich wusste, dass er da war, das hat mich auch ein bisschen
bestärkt.
Ja. Genau, und bis es irgendwann mal nicht mehr notwendig war, bis es dann wieder mit dem Islamismus doch gefährlicher wurde. Und da kam er, hat er mich abgeholt, aber aus Sicherheitsgründen.
Und dann, apropos Sicherheitsgründe, wurde es aber immer überhaupt gefährlicher. Und Ihre Eltern haben beschlossen, dass Ihre beiden jungen Mädchen nicht mehr in Algerien leben sollten. Ihre Schwester ist dann alleine ins Ausland gegangen und Sie sind ein wenig später mit 15 auch geflohen.
Ja.
Oder?
Ja.
Das war eine Flucht.
Ja, das war eine Flucht. In beiden Fällen war es eine Flucht.
Alleine, die Eltern sind geblieben.
Ja. Ja, also wie gesagt, meine Eltern waren politisch engagiert, mein Vater in eine demokratische, laizistische Bewegung, meine Mutter in eine Frauenrechtsorganisation. Und als es mit dem Terrorismus in Algerien angefangen hat, waren im Prinzip alle Algerier betroffen. Ja, also man konnte wirklich in den Bus einsteigen, zur Arbeit gehen oder zur Arbeit fahren oder zur Schule fahren und baff, hat eine Bombe explodiert.
Das war so 92, als es immer
genau
schlimmer wurde.
Aber es wurden auch vor allem Intellektuellen, Journalisten, Soziologen, die etwas wirklich aus dem Land machen wollten, die gute Vorschläge hatten, um einen demokratischen Staat aufzubauen, aber auch vor allem Frauenrechtlerinnen, die sozusagen die Zielscheibe der Islamisten geworden sind. Und dann stand irgendwann mal der Name von meiner Mutter auf der Liste von Frauen, die ermordet werden sollten, weil sie sich für Frauenrechte eingesetzt haben. Und da wurde die Drohung, sagen wir mal, konkreter, weil es war so, dass wenn sie an die Eltern sozusagen nicht rangekommen sind, konnten sie an die Kinder rangehen. Und meine Schwester wurde auch dann bedroht und das war so der Punkt, wo meine Eltern gesagt haben, wir schicken dich erstmal in Sicherheit. Ich habe damals kein Visum für Frankreich bekommen, bin da geblieben. Und es war wirklich, ja, eine schreckliche Erfahrung, weil wir hatten schon keine Wohnung seit 2-3 Jahren. Wir haben immer den Ort gewechselt aus Sicherheitsgründen. Mhm. Manchmal war meine Mutter mit meiner Schwester, ich mit meinem Vater oder andersrum und haben an unterschiedlichen Orten übernachtet. Und dann war sozusagen diese Trennung mit meiner Schwester, die dann weggehen sollte. Und
man merkt Ihnen das heute noch an, wie
ja,
das,
ja,
und da so Erinnerungen hochsteigen.
Es ja ist, ja, das war wirklich eine, also keine schöne Erfahrung. Aber für meine Eltern war auch, also ich habe sehr oft meine Eltern gefragt, warum macht ihr das? Warum engagiert ihr euch?
Und bringt euch und uns in Gefahr.
Genau. Mhm. Und für uns, also die Antwort war immer, Naila, wir haben kein anderes Land. Das ist unser Land. Und wenn wir nicht für unser Land kämpfen, wenn wir nicht etwas für deine Zukunft machen, dann hat das Leben sozusagen keinen Sinn.
Frankreich war nach der Zwischenstation in Tunesien das Land, in das Naila Shikri als damals 15-Jährige geflohen ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Frau Schicker, als 15-Jährige, wo sind Sie da angekommen? Wer hat Sie abgeholt oder wo haben Sie gewohnt?
Es gab ein feministisches Netzwerk von Tunesierinnen und Französinnen, die in Tunesien auch aktiv waren und dann die algerischen Frauenrechtlerinnen und Feministinnen unterstützt haben.
Also das heißt, auch Ihre Eltern wussten quasi, wo Sie hinkommen, so ein bisschen
ja,
jedenfalls.
Ja, das war, ja.
Wie erinnern Sie diese Zeit, als Sie plötzlich alleine in Frankreich, denn Sie waren nicht mit Ihrer Schwester automatisch zusammen?
In Tunesien oder in Frankreich?
In Frankreich.
Nee, in Frankreich nicht. Also in Frankreich, da habe ich bei einer Gastfamilie gelebt, bei einer französischen Gastfamilie, die mich da aufgenommen hat und die sozusagen bis heute mein zweiter Vater und zweite Mutter sind. Also man hat irgendwie in diese Geschichte Verluste, aber man hat auch sehr viel gewonnen, sehr viele tolle Menschen, die mich unterstützt haben und genau, ich habe erstmal in einer französischen Gastfamilie gelebt.
Weil ich
erst ein Jahr später mit meiner Schwester.
Ach, dann sind die Schwestern zusammengezogen. Ja. Weil ich nämlich auch gedacht habe, welche Gefühle kommen da hoch? Also ist das eher Angst, wenn man an die Zeit sich erinnert? Angst, Erleichterung oder Heimweh?
Vielmehr Heimweh. Hm. Also es wurde mir erst später bewusst, dass ich sehr wahrscheinlich nie wieder nach Algerien zurückfliegen würde oder dort wieder leben würde. Aber in den ersten Jahren in Frankreich, da habe ich mich immer so ganz stolz vorgestellt. Ich bin Naila Shikri aus Algerien. Ich bin eine stolze Algerierin, die aus einer kämpferischen Familie kommt und so weiter. Und ich war sehr oft zwar mit französischen Feministinnen, mit dieser französischen Gastfamilie, aber es sind auch viele andere Algerier, die in der Situation von meinen Eltern waren, Journalisten, Sänger, Sängerinnen, Künstlerinnen, die auch geflüchtet sind. Und wir haben uns sozusagen in Frankreich auch weiterhin für die Algerierinnen im Land wieder eingesetzt.
Und gleichzeitig mussten Sie ja an Ihrer eigenen Zukunft eben irgendwie arbeiten, von der noch nicht klar war, wo würde sie sich eigentlich abspielen. Ich denke, die Sprache war kein Problem, weil Sie algerisch oder arabisch-französisch aufgewachsen waren.
Genau.
Wie war Schule für Sie in Frankreich?
Die Schule war schwierig, weil in Algerien, also meine Schwester hat noch eine algerische Schule besucht, wo es auf Französisch und Arabisch unterrichtet wurde. Ich habe die arabisierte und islamisierte algerische Schule besucht. Das heißt, ich habe alles auf Arabisch gemacht. Und in Frankreich müsste ich im Prinzip fast 10 Jahre, weil ich bin da angekommen, dass ich mein Abi machen müsste. Und innerhalb von einem Jahr müsste ich fast das gesamte französische Schulprogramm nachholen. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe auch da ehrlich gesagt ganz tolle Lehrerinnen gehabt, die mich unterstützt haben, die mir auch ein bisschen Nachhilfe gegeben haben. Also diese Solidaritätsgefühl war auf jeden Fall da, diese Unterstützung war da und das war großartig.
Sie haben, ich weiß gar nicht, ob Sie es irgendwie jetzt schon mal gesagt haben, jetzt habe ich es irgendwo gelesen, dass Sie damals auch eigentlich wie Ihre Mutter Frauenrechtlerin auch werden wollten. War das eine Art Berufswunsch oder war das einfach, war das quasi mit der Muttermilch aufgesogen und gar nicht anders?
Ja, also ich glaube, es liegt tatsächlich an dem Einfluss von meiner Mutter und von meinen Tanten, die auch selbst in patriarchalen, also meine Mutter und meine Tanten sind in eine sehr patriarchale Familie aufgewachsen und sie haben sich dagegen gewehrt und haben das, glaube ich, an die Kinder vermittelt. Mhm. Und deshalb war es für mich wichtig, oder es ist ein Bestandteil von mir, würde ich sagen.
Jetzt hören wir ja, dass Sie jetzt eben Deutsch sprechen und seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren in Deutschland leben. Mhm. Frankreich, bisher hörten wir ganz viel Unterstützung, aber im Studium war das dann nicht mehr unbedingt der Fall. Sie hatten auch durchaus schwierige Erlebnisse und haben sich in Frankreich nicht mehr wohlgefühlt.
Genau, also an der Uni in Frankreich habe ich ziemlich krasse rassistische Erfahrung gemacht, aber dadurch, dass ich aus einer Familie komme, wo man schon sich wehrt, habe ich mich gewehrt und leider...
Was war das für eine Erfahrung, was ist da an Sie herangetragen worden?
Ich hatte eine Dozentin, die mich immer sehr streng benotet hat, beziehungsweise nur schlechte Noten gegeben hat. Und als ich dann gefragt habe, warum, dann meinte sie, dass ich, also wie konnte ich überhaupt denken, als Algerierin ein Jurastudium anzufangen? Das wäre nicht mein Platz. Und da habe ich mich dagegen gewehrt, aber leider habe ich von der Uni keine Unterstützung bekommen. Und in der Zwischenzeit waren meine Eltern in Deutschland und habe dann mein Studium abgebrochen und habe gesagt, okay, ich komme dann nach Deutschland. Und aus 3 Monaten sind mittlerweile 23 Jahre geworden.
23 Jahre auch aus Liebe zu Deutschland oder war das eben tatsächlich so, Frankreich, ich muss da jetzt weg?
Ich will nicht sagen, dass ich muss aus Frankreich weg. Das war nur diese Situation an der Uni. Ansonsten in Frankreich habe ich mich schon ziemlich wohlgefühlt, aber in Deutschland, das hat sich einfach ergeben. Nach 3 Monaten konnte ich ein paar Sätze auf Deutsch bilden. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich noch 3 Monate, mache weiterhin einen Deutschkurs. Und dann habe ich mich hier so wohlgefühlt, dass ich dann geblieben bin.
Sie haben dann Kulturwissenschaft studiert.
Sprach-
und Kulturwissenschaft. Was hat Sie dahin geführt?
Wie gesagt, also für
die
mich
eigene Erfahrung, Deutsch als Fremdsprache oder?
Das kam später. Ich hatte in Frankreich ein Jurastudium angefangen, weil ich im Bereich Menschen- und Frauenrechte arbeiten wollte. Und da ist dieser Traum sozusagen in Frankreich damals geplatzt. Und um hier in Deutschland ein Jurastudium anzufangen, war mein Deutsch nicht ausreichend. Und ich dachte, okay, ein anderer Weg, um sich für diese Themen einzusetzen, ist ja auch durch die Sprachen. Ja, durch ein Studium in Übersetzen und Dolmetschen kann man vielleicht bei der UNO oder so etwas, bei einer Menschenrechtsorganisation arbeiten. So bin ich sozusagen in den Sprach- und Kulturwissenschaft reingekommen.
Deutsch als Fremdsprache, so hat Naila Shikri selbst in Deutschland angefangen. Und Deutsch als Fremdsprache, das gibt sie auch als Lehrerin weiter. Dann wissen Sie ja, Frau Schicki, aus doppelter Erfahrung, was fällt beim Deutschlernen eigentlich am schwersten?
Die Präpositionen. Die sind schrecklich. Die Präpositionen, mal im Dativ, mal im Akkusativ. Das, würde ich sagen, war das Schwierigste für mich.
Für Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler auch?
Für meine Schüler und meine Schülerinnen.
Egal aus welcher
genau,
Sprache Sie kommen?
Ja, ich glaube, diese ganzen Deklinationen, warum mal der, warum mal den, warum mal dem.
Fällt unser eins oft auch noch schwer. Was gefällt Ihnen an der deutschen Sprache?
Ah, vieles. Die Genauigkeit von bestimmten Wörtern. Also für fast jede Aktion gibt es einen Begriff, ja, also man geht nicht mit dem Bus, man fährt mit dem Bus und da muss man aufpassen, ob ich sage, ich fahre nach Algerien oder ich gehe nach Algerien. Und diese, dass man so genau sein kann, also vielleicht nicht muss, aber kann, und das finde ich ganz schön.
Aus eigener Erfahrung nochmal gesprochen und auch als Deutschlehrerin oder vielleicht auch als Trainerin. Ich habe ja gesagt, was Sie alles so machen. Sie wissen, was Menschen erleben, wenn sie neu in Deutschland ankommen. Gibt es etwas, was allen gemeinsam ist oder den meisten gemeinsam ist, womit sie vielleicht zu kämpfen haben, auf was sie stoßen?
Ich glaube, die Angst, würde ich sagen. Also vor allem, wenn es so eine Sprachbarriere gibt, die Angst, nicht zu verstehen, in was für ein System man ist und auch die Erklärungen, die man bekommt, nicht zu verstehen. Wenn ich sehe zum Beispiel mit den Algerierinnen, die ich kenne, die, als wir nach Frankreich kamen, wir haben die Sprache beherrscht, von daher, das war ganz okay. Aber wenn man in ein Land kommt, wo man die Sprache überhaupt nicht versteht, da ist,
die Missverständnisse quasi auch.
Genau.
Und das Alleinsein oder das sich vielleicht auch abkapseln.
Genau, ja.
Das beobachten
das führt
Sie natürlich
dazu.
Auch, ja.
Genau.
Wir haben vorhin die Kategorien angesprochen, in die Sie oft eingeordnet werden oder wurden. Also Fremde, Ausländerin, dann irgendwann haben Sie gesagt, ich bin die Frau mit Migrationshintergrund gewesen. Und dann irgendwann Muslimin oder eben genau. Muslima jetzt in letzter Zeit. Also auch diese Abfolge, ja. Was bedeutet Ihnen diese Abfolge?
Ein total Backlash.
Ja?
Das, ja?
Vor allem Muslimin, dass sie jetzt als Muslimin.
Genau, reduziert werde. Also, wie gesagt, am Anfang für manche war ich eine Fremde, für andere war ich eine Ausländerin. Dann habe ich meinen deutschen Pass bekommen, dann hieß es Deutsch mit Migrationshintergrund. Ich weiß noch, ich habe noch im Pass gesucht, wo steht diese mit Migrationshintergrund? Ich dachte, was? Soll in Deutschland gibt es tatsächlich so Kategorie Deutsch und Deutsch mit gab es nicht und dachte, okay, gut, zumindest offiziell läuft alles korrekt. Und ich dachte, ja, die Gesellschaft braucht ein bisschen Zeit, um auch zu verstehen, dass wir einfach so gleichberechtigte Mitbürgerinnen sind.
Und quasi das Migrationshintergrund dann wegzulassen.
Genau. Und plötzlich war ich nicht mehr Deutsch, sondern Muslimin. Und ich war dann gesagt, okay, was ist mit all die anderen Teile von mir, die mich ausmachen, die meine Persönlichkeit ausmachen, die meine Kenntnisse ausmachen? Ja, warum bin ich Muslimin und keine Kulturwissenschaftlerin?
Ja, genau. Jetzt ist aber bei muslimischer Frau gibt es natürlich ein Bild, was alle haben, nämlich eine Frau mit Kopftuch. Mhm. Jetzt tragen sie aber gar kein Kopftuch. Was macht dieses Stereotyp mit ihnen?
Das ist auch wieder mal ein Punkt, wo ich mich sehr ausgeschlossen fühle. Und hier würde ich sagen, ich erlaube mir da auch im Namen von meinen muslimisch geprägten Mitstreiterinnen, dass wir im Prinzip komplett ausgeblendet werden.
Also, weil Sie haben ja andererseits gesagt, Sie werden als Muslimin angesprochen, oder?
Ja, aber dann bin ich keine richtige Muslimin. Das ist die Sache. Und diese Wertung kommt auch noch dazu, wo ich mich manchmal frage, Moment mal, woher wollt ihr denn wissen, was ein richtiger und was ein falscher Moslem? Und vor allem, wer kann sich erlauben, das zu sagen? Das sind ja auch die Islamisten, die diese Unterscheidung machen. Und das ist sehr traurig, wenn ich merke oder wenn ich höre, sei es in den Medien, sei es bei politisch engagierten Personen, aber auch vor allem von der Politik, dass ich im Prinzip selbst diese muslimische Identität, die ich habe, sozusagen abgewertet wird, weil ich nicht in dieses Bild reinpasse, was die Islamisten verbreitet haben. Das heißt, eine muslimische Frau kann nur eine Kopftuch tragende Frau, die sich hundertprozentig an die konservativen Normen hält.
Sie haben das Gefühl, dass selbst von der deutschen Politik her quasi an Sie herangetragen wird, eine echte Muslimin sind Sie nur, wenn Sie sich in solche Kategorien einpassen.
Ja.
Das ist aber ein schwerer Vorwurf.
Wenn ich mit Politikerinnen spreche, da kommt ja immer, das ist halt ihre Sicht, aber es gibt ja auch noch die andere Sicht. Und die andere Sicht, die muss man berücksichtigen.
Also
sie wollen ihre Religionsfreiheit ausleben. Ja, okay, ich lebe aber auch meine Religionsfreiheit. Das Einzige ist, dass ich das nicht zur Schau stelle. Und ich sehe es auch zum Beispiel in den Broschüren, die auch von mittlerweile Behörden veröffentlicht werden, vor allem seit 2015, seit der Ankunft der Geflüchteten, hauptsächlich aus Syrien und Irak und Afghanistan. Jedes Mal, wenn es darum geht, von muslimisch geprägten Migranten, weil oder Geflüchteten, weil nicht alle sind unbedingt muslimisch, nur weil sie aus Syrien, Afghanistan und Irak kommen oder Algerien. Es ist immer mit einem Foto von einer Kopftuch tragende Frau.
Warum sie kein Kopftuch tragen, muss ich sie gar nicht fragen, weil sie das von ihrer Familie her und von dem ganzen muslimisch sein schon erklärt haben. Sie sagen, sie sind eine säkulare Muslimin. Mhm. Was bedeutet das besonders, säkulare Muslimin?
Eine säkulare Person oder der Säkularismus ist, dass man für die Trennung von Staat und Religion steht. Und also ich bin erstmal nur eine säkulare Frau oder eine säkulare Bürgerin, aber in der heutigen Diskussion ist man säkulare Muslim oder nicht. Und das heißt, dass ich bin für die Religionsfreiheit, die positive und die negative Religionsfreiheit, bin aber der Meinung, dass es eine Trennung von Staat und Religion geben soll, dass es keine finanzielle Unterstützung von religiösen Gemeinschaften und so weiter. Und es ist jetzt egal, ob es in Bezug auf den Islam, auf den Christentum oder auch Buddhismus, Judentum und so weiter.
Wir haben ja das, oder ich habe ja eben das Kopftuch angesprochen, mhm, und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass immer also Muslimen gleich Kopftuch tragend, wie es schon so ein Stereotyp vorhanden ist. Würden Sie eigentlich, ich meine, das Kopftuch, daran entzündet sich ja immer wieder Streit. Und für Sie ist es auch ein rotes Tuch, sage ich das richtig? Ja. Ist ein rotes Tuch. Würden Sie sagen, alle Frauen, die Kopftuch tragen, sind unterdrückt?
Nein. Nee. Ich habe, und da sage ich auch immer, ich habe nicht ein Problem mit Kopftuch tragenden Frauen, außer die Soldatinnen des politischen Islams. Die versuchen das zum Beispiel in den Schulen durchzubringen, also indem sie versuchen zum Beispiel das Berliner Neutralitätsgesetz abzuschaffen. Bei diesen Frauen habe ich sozusagen einen politischen Streit. Ich habe ein Problem mit dem Kopftuch, aber nicht mit den Kopftuchträgerinnen.
Warum haben Sie ein Problem mit dem Kopftuch? Übrigens als kurzen Einschub, das Neutralitätsgesetz, da wollten wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf reingehen. Aber erst mal vielleicht die Frage, warum haben Sie mit dem Kopftuch ein Problem?
Weil das Kopftuch ein patriarchales Instrument ist. Das ist mittlerweile auch die Fahne des Islamismus. Und dabei geht es darum, tatsächlich die Kontrolle über den Körper der Frau zu haben.
Ich kann mich erinnern, ich hatte hier mal eine Kopftuch tragende Boxerin, Muslimin, da hatte ich also so in dem Gespräch, wie ich sie kennengelernt habe, überhaupt nicht den Eindruck, dass sie sich patriarchalen Strukturen unterordnet.
Nee, vielleicht nicht unbedingt. Doch, es ist doch in dem Moment, wo man sich konservative bis fundamentalistische Norm sich unterordnet und man weiß, dass die Religionen sehr patriarchalisch sind, dann unterordnet man sich automatisch eine patriarchale Norm. Vielleicht betreibt sie trotzdem Sport. Mhm. Vielleicht ist sie sehr wahrscheinlich eine selbstbestimmte Frau, die vieles macht, aber sie unterordnet sich trotzdem eine patriarchale Struktur.
Aber dann sind wir da doch wieder bei dem Punkt, wo Sie sagen, jede Frau, die Kopftuch trägt, also ich habe jetzt gesagt, ist unterdrückt, da sagen Sie nein.
Nee,
aber
unterdrückt nicht.
Genau. Unterdrückt nicht, aber sie ordnet sich unter.
Ja.
Naila Shikri arbeitet als Beraterin in Sachen Integration, zum Beispiel für den Berliner Verein Demokratie und Vielfalt, abgekürzt DEVI. In ihrer Funktion, Frau Shikri, als Beraterin von DEVI, waren Sie zum Beispiel bei einem Treffen Berliner Schulleiterinnen dabei. Dabei ging es um Mobbing. Was beobachten Sie denn an Berliner Schulen?
Dass zum Beispiel Mädchen gemobbt werden, weil sie sich zum Beispiel nicht verschleiern, weil sie mit deutschen Jungen also befreundet sind, oder dass Kinder irgendwie gemobbt werden, weil sie nicht fasten.
Während des Ramadans.
Während des Ramadans. Und wenn Kindern dann in der Schule der Art und Weise von anderen Kindern.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wer übt denn den Druck aus? Genau. Also Mobbing unter Schülerinnen und Schülern selber?
Das ist unter Schülerinnen. Und das ist halt der Einfluss von den Moscheen, von den so genannten Kulturvereinen, die ein bestimmtes Bild von wie die Gesellschaft, wie die Familie, wie der Kiez aussehen sollte, wenn er richtig, wenn es ein richtiges muslimisches Kiez wäre.
Was, Ihrer Meinung nach, welche Unterstützung wäre notwendig, würde wirklich helfen?
Ach, ich denke, dass mittlerweile die Probleme sind so vielfältig und vielschichtig, dass man auf allen möglichen Ebenen durchgreifen sollte. Ich denke, das Erste, was helfen würde, wäre, wenn die Politik sich endlich mal mit den Problemen tatsächlich befasst und klare Haltung zeigt. Also bei dem Projekt zum Beispiel von DEFI hat das Martin Hekel, der Bürgermeister von Neukölln, gemacht, wo er gesagt, okay, es gibt schon seit mehreren Jahren Hilferufe von Schulleitern und von Lehrerinnen und von Sozialarbeiterinnen, die merken, dass es da in den Neuköllner Schulen ein Problem gibt. Wir müssen ihnen zur Seite stehen. Wir müssen schauen, uns mit dem Problem auseinandersetzen. Das hat er gemacht und ich würde mir wünschen, dass jede Bürgermeisterin in Deutschland das macht. Ich würde mir wünschen, aber auch von den Lehrerinnen, ich gebe auch Fortbildungen für Lehrerinnen, dass sie sich auch nicht mehr scheuen, ein Kind aufzuklären, dass das, was er macht, nicht richtig ist und ihn einfach mal zu erklären.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, also weil Sie ja auch gerade in solchen Projekten arbeiten, dass, ich wollte jetzt sagen, dass die jungen Männer, die vielleicht so mobben, aber es sind ja vielleicht auch gar nicht nur junge Männer.
Es gibt auch Mädchen, die das machen.
Sind die zu erreichen noch? Oder wodurch sind die zu erreichen?
Ich denke, dass beide zu erreichen sind, sowohl Mädchen als auch Jungen. Und ich bin der Meinung, dass das ist unsere Pflicht, alles zu tun, um diese Kinder zu erreichen. Ich sage auch in meinen Fortbildungen, na, wenn ein Thomas oder ein Stefanie, also ein anderes Kind mobben, ja, oder antisemitische Sprüche sagt, dann würde der Lehrer oder die Lehrerin hingehen und erklären, warum es nicht richtig ist, das Kind aufzuklären, versuchen, ihn zu erreichen. Und genau dasselbe sollte man mit einem muslimisch geprägtes Kind machen, weil wenn ich dann nur sozusagen die Nicht-Muslime aufkläre, dann ist es wiederum für mich eine Form des Rassismus, weil man sagt, okay, die Muslimen sind sowieso so, also lassen wir sie so.
Also man traut ihnen nicht zu,
genau,
sich dazu zu entwickeln. Ja. Also sie sagen auf jeden Fall das Problem benennen, auch auf die Gefahr hin, dass man als Rassist bezeichnet wird,
genau,
oder Rassistin.
Genau, weil man hat einen pädagogischen Auftrag. Und im pädagogischen Auftrag mache ich keinen Unterschied, woher das Kind kommt oder welche Geschlechter hat oder welche religiöse Überzeugung es hat. Es ist einfach ein Kind.
Sie haben ein Buch mit herausgegeben, Ich will frei sein, nicht mutig, Frauenstimmen gegen Gewalt. Unter anderem sprechen Sie von falsch verstandener Toleranz gegenüber Fundamentalisten. Sie kritisieren da also auch wieder ganz scharf eigentlich die Politik. Welche Reaktion bekommen Sie da?
Keine.
Keine?
Keine.
Ich dachte Empörung.
Nö. Nö, deswegen haben wir uns auch entschieden, von Frauenstimmen gegen Gewalt zu sprechen, weil wir sind, ich würde sagen, die aufgeklärten, muslimisch geprägten Stimmen, wir werden von der Politik einfach ignoriert. Und darum ging es auch teilweise in diesem Buch, um zu sagen, hey, wir sind hier und wir haben auch eine Stimme und wir sagen auch, was unserer Meinung nach nicht funktioniert und wo wir genau über bestimmte Probleme, eine bestimmte Form des Sexismus ansprechen, aber was immer noch tabuisiert wird.
Tabuisiert aus Angst, islamophob genannt zu werden?
Ja.
Wir hatten vorhin das Neutralitätsgesetz des Berliner erwähnt. Das besagt, keinerlei religiöse Symbole sind zu tragen in Teilen des öffentlichen Dienstes, vor allem in der Justiz und im Bildungswesen. Dieses Neutralitätsgesetz wird derzeit, also das Berliner wird derzeit vom Bundesverfassungsgericht überprüft, ob es Bestand haben kann. Und inzwischen beklagt eine Expertenkommission, das Gesetz sei eine systematische, ich zitiere da jetzt, systematische und institutionalisierte Diskriminierung gegenüber Frauen mit Kopftuch, weil die eben nicht in den öffentlichen Dienst, nicht als Lehrerinnen in staatlichen Schulen angestellt werden. Was sagen Sie da?
Dieses Gesetz ist nicht diskriminierend, denn es geht nicht darum, dass eine Frau ihr Kopftuch oder ein Mann seine Kippa nicht mehr tragen darf, sondern nur während der Ausübungszeit seines Amtes. Nach der Schule, nachdem es geht hier um Schule, um Lehrerinnen, um Bildung, um Justiz und Polizei. Also wenn die Polizistin nach ihrer Schicht das Kopftuch tragen möchte, es ist ihr Freiheit. Deswegen, also ich sehe da die Diskriminierung ehrlich gesagt nicht. Und vor allem im schulischen Bereich sollten eher die Kinder im Mittelpunkt stehen. Was ich noch kurz erwähnen möchte, was die Diskriminierung betrifft, warum ich das Gesetz nicht diskriminierend finde, weil wir schon sehr viele Lehrerinnen haben, die muslimisch geprägt sind. Die arbeiten in diesem Bereich bereits. Das heißt, es gibt nicht eine Diskriminierung von Musliminnen, weil sie arbeiten ja schon. Und es gibt auch Frauen, die sagen, wir entscheiden uns eher für diesen Weg, weil wir wissen, dass wir da zumindest das Kopftuch nicht tragen müssen, wenn wir dazu gezwungen werden, es zu tragen im privaten Raum. Mhm. Ja, also es ist auch vielleicht eher ein emanzipatorisches Gesetz, zumindest auch für einen Teil der Frauen.
Es kann aber doch auch ein sehr positives Beispiel sein, für ein muslimisches Mädchen eine Kopftuch tragende Lehrerin zu haben, also eine Frau, die im Beruf steht.
Es gibt auch schon Frauen, die in vielen anderen Bereichen arbeiten, auch in der privaten Wirtschaft, die auch ein Vorbild für diese Mädchen sein könnten. Ich meine, in Apotheken gibt es Frauen, die Kopftuch tragen. In der Justiz gibt es Referendarien, die ein Kopftuch tragen. Also die Frage bei mir wäre halt, ist ein patriarchales Symbol, kann es als etwas Positives, als Vorbild für ein kleines Mädchen sein? Ehrlich gesagt, für mich nicht.
Sie haben da Ihre Zweifel. Sie haben Ihre Zweifel und die äußern Sie sehr laut? Sie sind ja sehr kämpferisch und müssen garantiert, nehme ich mal an, auch mit dem mit Applaus von der falschen Seite umgehen. Rechte Kreise werden wahrscheinlich sich gerne auch auf Sie berufen, von Ihnen Zustimmung rauslesen. Wie gehen Sie um mit so einem, ja, wenn man Ihnen Rassismus und Islamophobie vorwirft?
Ehrlich gesagt, also das mit dem Rechtsextremismus und dass man so von der falschen Seite applaudiert werden oder von der falschen Seite instrumentalisiert wird, das geschieht, das kann immer geschehen, darauf habe ich keinen Einfluss. Ich denke, in anderen Kreisen werden auch anderen Gruppen instrumentalisiert. Meine Position, was Rechtsextremismus betrifft, ist klar. Sie war immer klar und sie wird sich nicht ändern. Ich kann nur daran erinnern, dass in Algerien, aber ich höre es auch von meinen Mitstreiterinnen, zum Beispiel aus dem Iran, wir kommen aus dem linken Spektrum und die Islamisten gehörten zum rechten Spektrum. Die waren die Rechtsextremisten dort. Und jetzt komme ich hier und irgendwie, das hat sich alles wieder gespiegelt und ich frage mich, okay, was ist dann, als ich das Mittelmeer überquert habe, was ist denn passiert?
Also Sie müssen sich solchen Anwürfen schon erwehren, oder?
Ja, aber ich, ehrlich gesagt, am Anfang, Sie haben mich sehr getroffen und habe mich dann tatsächlich gefragt, wie soll ich damit umgehen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gemerkt, also schon in Algerien wurden die universale Feministinnen von den Islamisten irgendwie als Verräter der algerischen Kultur und Verräter des Islams bezeichnet. Hier werden wir auch als Verräter der Migranten irgendwie bezeichnet. Wenn ich mein Engagement stoppen sollte, nur weil ich manchen nicht gefalle oder weil manche mich in eine Schublade stecken, ich mache es nicht für diese Bezeichnung. Ich mache es, weil ich von etwas überzeugt bin. Das heißt, es trifft mich, aber ich muss lernen, drüber zu stehen.
Was macht Ihnen eigentlich Mut in Ihrem Kampf für Frauenrechte?
Ja, von Mut zu sprechen, es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es mutig ist. Ich persönlich kenne es nicht anders. Aber ich würde sagen, dass das, was mich motiviert, und das hat mich schon seit meiner Kindheit motiviert, ist zu sehen, dass andere Mädchen und andere Frauen nicht die Chance haben, die ich zum Beispiel mit meinen Eltern bekommen habe oder auch in meinem Integrationsprozess in Frankreich oder in Tunesien. Und mir bricht halt einfach das Herz zu sehen, dass andere Personen dieses Glück nicht haben. Und das ist, würde ich sagen, eher meine Motivation. Mhm. Ich würde von Motivation sprechen, aber nicht unbedingt von Mut.
Für Ihr Engagement sind Sie auch ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit dem Menschenrechtspreis der Ingrid-zu-Solms-Stiftung. Ist sowas bestätigend oder bekräftigend?
Auf jeden Fall, vor allem wenn man immer wieder merkt, und sei es in Deutschland, in Frankreich oder in Kanada, wo jetzt meine Eltern leben, dass die Stimme der laizistischen, universalistischen Feministinnen meist nicht gehört wird. Also vor allem, wenn es um Islamismus, um Frauenrechte in den muslimisch geprägten Communities. Wenn man dann so eine Auszeichnung bekommt, dann merkt man, okay, es gibt doch welche noch, die hören und die aufmerksam sind und die uns unterstützen wollen. Und das ist wunderbar auf jeden Fall.
Wir haben Ihre Stimme jetzt auch gehört.
Vielen Dank.
Ihre Stimme, Naila Shikri. Ich danke ganz herzlich für den Besuch hier.
Danke.